Backspin. Podcast. Moin, willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Podcast. Ich bin Marvin und ich sitze heute mit You So You. Was geht ab?
Alles, yeah, hi, guten Tag.
Alles gut, fühlst du dich fit?
Ah, das ist immer die falsche Frage, ich fühle mich nie fit. Aber oh, ja, ich fühle mich fit. Um dem sozialen Frieden zu genügen, ich fühle mich fit.
Wir treffen uns heute, über dein mittlerweile 7. Album zu sprechen, wenn ich mich da nicht verzählt habe.
Ich glaube, das stimmt, ja.
Das verflixte.
Das verflixte 7. Album, ja.
Das Problem, dass immer irgendwas passiert.
Ja, exakt, genau, so heißt das.
Wie fühlt sich das an nach, du hast ja jetzt seit 21 ganz viele Singles und EPs rausgebracht. Wie fühlt sich das an, mal wieder mit einem Album am Start zu sein?
Ich habe ja die letzten Singles und EPs auch zu einem Album dann gemacht. Das hieß Juni, aber es stimmt schon, das ist schon ein bisschen was anderes. Ich finde es eigentlich ganz geil. Ich dachte, ich finde es nicht mehr geil, aber ich habe festgestellt, ich finde es ganz geil. Alben haben irgendwie noch was. Ich war schon so an dem Punkt, wo ich so all meinen Freunden erzählt habe, Alben sind over, damit kann man nichts mehr machen. Die Streetleute wollen nur Singles. Und jetzt habe ich doch wieder ein Album gemacht. Aber es liegt auch ein bisschen an meinem Producer Provo. Ich glaube, der wollte auch unbedingt, dass das ein Album wird. Weil er hat das ganze Album produziert, muss man dazu sagen. Und ja, ist eine gute Frage. Ich habe festgestellt, dass desto älter die Leute sind, desto mehr lieben sie Alben und desto jünger sie sind, desto mehr geben sie keinen Fick darauf, wie die Musik rauskommt.
Ja,
aber ich würde jetzt nicht sagen, eins ist schlechter als das andere oder so. Ich finde es jetzt nicht, ich will jetzt nicht so, voll doof, ich will alles auf Album. Ich sag's dir, wie es ist, ich höre selber Musik auch im Stream meiste Zeit und insofern ist gut.
Und wie kam es jetzt, wenn ich einmal fragen darf, du hattest Anfang des Jahres das als Doppel-EP angekündigt. Ja. Und jetzt wird's ja doch ein Album. Also kommt das, weil Provo dich dann so ein bisschen gepusht hat? Oder wie kam das, dass ihr da euch jetzt dafür entschieden habt, ein 10-Track starkes Album zu machen und die EP dann quasi extra?
Ey, ich bin einfach irrational. Ich sollte nichts ankündigen. Ich sollte erst Sachen ankündigen, wenn sie fertig sind. Man kann mir da nicht vertrauen. Ich werde einfach Quatsch erzählen. Wenn du wüsstest, wie viele Varianten des Releases von diesen jetzt mit, also die EP sind 5 Songs und das Album sind 10, wenn man das komplett nimmt, ne, also alles von Provo, dann gab es ungefähr 58 Varianten, wie ich den Scheiß releasen wollte. Mal wollte ich 2 Songs als eine 7-Inch releasen, dann alles so so durcheinander. Zu dem Album ist es jetzt gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass wir halt genug Songs dafür haben. Und ich hatte einfach nicht mehr damit gerechnet, dass wir genug Songs dafür haben. Aber dann waren es doch so viele am Ende, dass ich gesagt habe, ich will keinen runterschmeißen. Und ab 10 Songs nennt man es ja ein Album. Ja. In den 90ern hätte man es ab 21 Songs ein Album genannt, aber heute nennt man ja schon eine 10. Also, weißt du, DIY von Trettmann hatte nur 10 Songs, aber war ein durch und durch gutes Album.
Das stimmt. Das hat sogar geschafft, dass das heute, glaube ich, jeder kennt. Auch wenn er jetzt nicht so affin ist mit Rap.
Ja, genau. Also es geht nicht um die Anzahl der Tracks. Die Tracks müssen halt geil sein. Was man halt sagen muss, ist, die EP war so ein bisschen der, die vorher kam, ne, die Usemeister EP, die war so ein bisschen, da habe ich all den Quatsch gemacht, der so ein bisschen nicht aufs Album gepasst hat. Also so Dorfzampano, der Geistschreiber, das waren halt eher so Gag-Lieder und die haben halt nicht in das overall darke Feeling jetzt von dem Album gepasst und deshalb haben wir die quasi als EP vorgeschossen. Und das Album ist jetzt anders. Du hast ja gehört, oder?
Ja, natürlich.
Genau.
Ja, da wäre ich auch gleich eingestiegen, wenn ich einmal frech fragen darf. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Der letzte Track von deiner Usemeister EP.
Ja, Usemeister Over and Out hast du ja, genau, ja.
Genau. Also du sagst ja auf Over and Out, dass du quasi bei den Songs, so wie Gargoyle und Sorry Kid, die auf dem Juni-Album waren, doch sehr dein Herz quasi rausgerissen und auf den Tisch gehauen hast und die Leute das aber irgendwie gar nicht gereilt haben.
Nee, nicht die Leute. Man muss sich da wirklich davon freimachen, okay, immer zu sagen, die Leute. Also ich glaube, alle Leute, die immer irgendwas sagen, wenn sie sagen, was Verallgemeinendes sagen, meinen sie eigentlich immer relativ spezifische, glaube ich. Ich glaube, das Problem ist auch zum Beispiel, Leute sagen auch oft die Medien, aber die meinen dann irgendwie zum Beispiel die Bild-Zeitung oder den Spiegel oder so, die irgendwas gemacht haben, was ihnen nicht gefällt, aber sie sagen dann die Medien. Genauso ist das auch so mit die Leute. Da bin ich genauso schuld und sage das so, sondern ich habe das Gefühl, dass Menschen, die sich jetzt nicht mit meiner Musik auseinandersetzen, mir vor Jahren so ein bisschen so einen Stempel als sag ich mal Funny-Rapper gegeben haben. Oder einer, der eher, sag ich mal, so gesellschaftliche Sachen so verarscht oder so. Und ich würde nicht sagen, dass das komplett falsch ist oder dass überhaupt Funny-Sein ein Problem ist, sondern ich würde sagen, dass halt 90% meiner Musik sehr, sehr ernst und überhaupt nicht ironisch oder überhaupt nicht auf Gag gemacht ist. Was nicht heißt, dass ich keine Punchlines schreibe, die halt auch mal lustig sein sollen in einem... Also weißt du, zum Beispiel meine bekannteste Punchline ist ja, ich bin so emotionslos, ich könnte heulen. Ja, mhm. Das kann man ja auch witzig finden. Ist ja nicht, ist ja irgendwie ein Spruch, der halt in sich widersprüchlich ist und so. Aber der ist natürlich nicht witzig gemeint, weißt du? Also ich bin jetzt kein quer mich einfach so ein bisschen dagegen, das so gaggig zu sein. Nur ist es halt so, dass der Dorfzampano und Geistschreiber halt zwei so gaggige Songs sind. Und darum sage ich das dann auf diesem letzten Track, dass ich gesagt habe, okay, jetzt lass mal der Usemeister machen, lass mal ein bisschen den Spaß und die gaggigen Sachen raushauen. Und dann kann ich mich später auf mein Album konzentrieren und wieder mein Herz auf den Tisch knallen.
Weil da kam mir so in den Sinn, wo ich jetzt einmal wieder fragen muss, die erste Single-Auskopplung von dann jetzt deinem neuen Album, du steigst ja quasi ein mit einem der bekanntesten deutschen Popkultur-Memes. Das bleibt alles so, wie es hier ist.
Ja.
Da hattest du auch gesagt, die Idee kam dann spazieren. Nur da dachte ich mir so, okay, er wird jetzt wieder ernst. Er schließt quasi wieder an, wie bei den Sachen vor der EP. Aber du eröffnest das mit einem Meme, beziehungsweise ist das der Aufhänger. Ist das jetzt lustig oder ist das quasi zum Nachdenken anregend? Dass es eigentlich gar nicht lustig sein soll, habe ich mir auch gedacht.
Ich glaube, jeder Song hat einen gewissen Vibe. Und die Frage ist nicht, ob der Song jetzt lustig sein soll oder ob das lustig ist, sondern ob der Song einen lustigen Vibe hat oder nicht. Und zwar ist es natürlich schon lustig, jetzt diesen Andreas da zu samplen und den da so draufzulegen. Aber ich würde sagen, der Song ist ja eigentlich ein ernst gemeinter Song. Also das ist ja kein Gag. Also die Sachen, die ich da sage, die sind vielleicht lustig, aber es ist ja eher so Battle Rap. Also wenn ich das jetzt mit irgendwas vergleichen müsste, dann wäre das ja wahrscheinlich eher sowas so Hass und Hoden 2005-mäßig vom Swag. Klar, sind alles Gratlinien, ne? Also Gratwanderungen, so ist das dann ein Gag oder nicht? Wobei man sagen, das ist ja schon einer der lustigeren Songs auf dem Album auch. Ich habe auch nicht gesagt, ich mache jetzt ein Album, auf dem nichts lustig ist, sondern alles nur kaputt. So gehe ich gar nicht ran. Also für mich muss alles immer auch unterhaltend sein. Es ging nur so um den Grundvibe, weißt du? Also Dorfzampano und Geistschreiber, ich finde die jetzt nicht mal textlich lustiger als das Album, sondern musikalisch sind die halt so ein bisschen, also Geistschreiber ist halt Disco-Funk und Dorfzampano ist halt Techno-Rap. Und das ist für mich, was ich persönlich nicht so ernst meine. Also die Musik meine ich nicht so ernst. Und bei den Texten ist was anderes. Die Musik ist halt da so ein bisschen gaggy, das ist jetzt nichts, womit ich ein ganzes Album oder eine EP machen würde. Sondern wenn ich halt ein ganzes Album mache, musikalisch gesehen, ist halt das Album ernst. Das meine ich. Vom Vibe. Das ist halt ein düsteres Album.
Ja, komplett. Das war nur so ein Umstand, der mir aufgefallen war, irgendwie, wo ich mir dann dachte, da wollte ich einmal die Gedanken hinter gerne einmal hören.
Ja, manchmal habe ich weniger Gedanken hinter Sachen, weil wir sind ja Musiker und keine Denker. Und wir denken gar nicht so viel manchmal. Ist auch gut. Zu viel Denken schadet der Musik auf jeden Fall.
Wo wir aber auch einmal schon beim Thema Humor sind, beziehungsweise eigentlich nicht. Mir war aufgefallen, bei einem Track auf der Scheibe setzt du dich auch mit dem deutschen Humor auseinander. Und ja. Der ist ja quasi, den gibt's ja quasi nicht. Also wir verstehen ja nicht so viel Spaß. Da wollte ich dich einmal fragen, wer macht's denn noch richtig? Also dein Ansatz ist da ein bisschen zu spielen damit und ist in Anführungszeichen den Leuten, wie man sie jetzt definiert oder wie man es nicht machen sollte, das selber zu überlassen. Aber genau.
Also deutscher Humor bezieht sich natürlich, wenn ich das sage, immer so auf deutschen Mainstream-Humor. Also das, was ich sehe, was in Deutschland als Comedy-Formate, also sowohl im Fernsehen als auch auf Bühnen erfolgreich ist. Und ich finde das halt nicht witzig. Ein guter Freund von mir hat mal gemeint, er guckt halt den Sat.1 Comedy Friday und es hat das gegenteilige Effekt auf ihn, den es haben soll, weil er wird nicht happy oder fröhlich, sondern er wird so wütend und es ärgert ihn, wie wack es einfach ist. Und ich verstehe, was er meint. Also, hey, ganz im Ernst, mal guckt, Sketch-Comedy im deutschen Fernsehen, da, wenn du Glück hast, einer von 100 lustig. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich sage nicht, dass ich viel lustiger bin, aber es ist einfach nicht lustig. Und ich glaube, ich versuche ja auch die Fehler, die in meinen Augen deutsche Comedy oder deutscher Humor oft macht, auch aufzuzählen. Also oft ist deutscher Humor halt fußt auf drei Säulen. Erstmal, jeder Witz wird erklärt. Sie können den Witz einfach nicht stehen lassen. Die müssen den immer erklären. Und jeder Mensch weiß, einen Witz zu erklären ist nicht lustig. Also es gibt schon eine Variante, wie das lustig ist. Also wie zum Beispiel mal so Moneyboy eine Zeit lang gemacht hat, wenn er so gesagt hat, ich bin ein Flyer-Dude, Erklärung, ich sitze im Flugzeug oder so. Das ist dann schon wieder so bescheuert, dass es so wieder geil ist. Aber dieses Witzerklären in Deutschland ist so schlimm. Nicht mal bei Comedians selber, sondern vor allem bei so Sketch-Sachen oder bei Filmen. Weißt du, zum Beispiel, wenn was im Hintergrund passiert, dann muss man das im Hintergrund passieren lassen. Das ist der Witz.
Mhm.
Aber der deutsche Regisseur würde dann da draufschneiden. Dann ist der Witz futsch.
Ja.
Ja? Wenn ich jetzt irgendeine Anspielung auf irgendwas mache und dann sage, ist übrigens eine Anspielung auf das und das, das ist nicht mehr witzig. Das ist scheiße, das darf man nicht machen. Ein Witz funktioniert oder funktioniert nicht. Ein Feuerwerkskörper zündet oder zündet nicht. Du kannst ihn nicht langsam abbrennen, der muss explodieren. Ja? Und die Deutschen halten sich da einfach nicht dran. Das ist eine so simple Comedy-Regel, die auf der ganzen Welt jeder versteht. Und die Deutschen sagen, ja, aber was ist, wenn Hänschen kleinen Idiotenarsch das nicht versteht? Wir müssen das besser erklären. Wo ich sage, nee, das ist das Problem. Du kannst es nicht besser erklären, dann ist es kein Witz mehr. Ein Witz ist darauf gemacht, dass er funktioniert oder nicht. Das zweite Problem, was deutscher Humor hat, ist, dass die ich da auch aufzähle, also so also deutscher Humor hat dann so Topics, die halt total langweilig sind und schon 100-mal durchgemacht werden. Leute erzählen so, haha, ich habe dann so viel gesoffen, dass ich mich eingeschissen habe. Und ich denke mir so, ja, okay, das ist ja aber jetzt nichts, also ich denke mir nicht so, boah, krass, hat er das jetzt gerade echt gesagt? Boah, das ist ja noch nie passiert. Wo ich so denke, ja, das ist halt, das war vielleicht mal ein Skandal 1965, aber das ist halt nicht, ne? Also zum Beispiel dieser blöde Laila-Song, den die alle so toll finden. Ich habe gar kein Problem damit, dass die da irgendwie über den Puff, ne? Also wer wieder Deutschrap hört, für den ist das ja ein Witz. Also die Lyrics da, das ist nicht provokant. So, sondern die freuen sich da so total. Ha, 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 ha. Puff, ha, ha. Toll. Prostitution, hi, hi. Also sei das irgendwie so, was ist das, schlüpfrig? Oder also, findet ihr Sexarbeit schlüpfrig? Oder was ist der, what's the point? Also ganz viel deutscher Humor ist ja immer so, dann habe ich noch ein Bier getrunken und dann fand ich sie auf einmal ganz toll. Und ich denke mir nur so, wow, machst du wirklich den Witz, den mein Onkel 1980 gemacht hatte, dass er sagt, ich fand die Frau erst hässlich und da habe ich ein Bier getrunken und dann fand ich sie... Das ist doch over. Also sorry. Und aber das ist immer noch der Humor. Und das dritte Problem, was deutscher Humor hat, ist, dass sie vor allem der populäre Humor extrem nach unten tritt. Also ich finde, geile Comedians weltweit lachen auch über sich selber und über solche Sachen, ne? Und wir haben irgendwie so seit Stefan Raab dieses Ding, dass wir es total witzig finden, nach unten zu treten. Und ich finde das nicht witzig. Also es kann auch witzig sein, wenn du es gut machst, ja, wenn du es gut verbessert. Es ist auch einfach alles nicht innovativ, es erklärt zu viel, es ist einfach nicht funny.
Zumal so viele das auch nicht können, weil die sich dann selber auch nicht auf die Schippe nehmen können. Die treten dann nur nach unten und sobald mal einer gegen die was sagt, dann ist sie direkt.
Ja, oder sich auf die Schippe nehmen ist dann halt sowas wie, ja, da war ich so betrunken, da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. So wirklich haben wir, ich komme aus einer kleinen Stadt, ja. Und in dieser kleinen Stadt, Kirche am Unterteck, wenn du 17 bist, dann erzählen sich die Jungs die ganze Zeit die Geschichten, wie sie im Bauwagen waren, sich betrunken haben mit Wodka Bull und dann mit dem Roller in den Graben gefahren sind. Mhm. Ey, lustige Geschichte, ich will das Ding gar nicht nehmen, aber das kann nicht das Niveau sein von ich fülle eine Halle damit. Also, weißt du? Das ist scheiße. So, genug gerantet gegen deutschen Humor. Es gibt auch lustige Leute. Props an Teddy, den finde ich sehr lustig.
Ja, den tatsächlich auch, der war...
Es gibt auch andere Leute, die ich lustig finde. Also, wie gesagt, gibt auch viele Rapper, die schon lustige Dinge getan haben in meinen Augen. Also, Deutschrapper ist tatsächlich lustiger als der Durchschnitt in Deutschland.
Hast du da ein Beispiel so? Dein Lieblings?
Ich glaube, egal, wen ich jetzt sage, es wird mir Show ausgelegt. Aber Moneyboy fand ich sehr lustig in vielen, was er getan hat. Dieses berühmte Interview, was er gegeben hat, wo er die ganze Zeit zu dir sagt, ja, also ich empfehle jedem Heroin zu nehmen. Mhm. Das war überraschend. Das hat noch niemand gemacht im Jugendfernsehen.
Ich glaube, da hat er einfach die Chance gerochen und dann hat er die Show geowned.
Ja. Und, oder zum Beispiel, ich fand auch immer, also viele Rapper, die Punchlines schreiben, also im Battle-Rap passiert super viel lustiges Zeug, also so bei Diltily und so und früher bei Ram und so, da gab's schon auch einfach Leute, die richtig geile, lustige Schemes hatten, geile Roasts einfach und ich fand das lustig, klar, gibt's alles. Aber ich sag mal so, was man halt so sieht, ne, irgendwie diese großen Comedians, irgendwie Cindy aus Marzahn oder Kristall oder so diese großen Namen, die dann so ganze Hallen, so die Mercedes-Benz-Arena füllen, ich versteh's nicht. Vielleicht bin er Ralf Schmitz, wo ist der Typ, ist nicht witzig. Sein Joke ist es, guck mal, haha, ich bin 1,65 groß. Das ist kein Witz. Also, wo ist der Joke? Du bist klein, ja, ist doch nicht, das ist doch kein Thema.
No. Ja, stimmt wohl. Das bei mir ist auch, sag ich mal, ich weiß auch gar nicht, so viel ranten, aber für mich ist er mehr Moderator. Hat er eigentlich noch so ein richtiges Programm?
Die haben alle irgendwie so Programme. Ich muss zugeben, wahrscheinlich lästere ich auch zu viel über die dafür, dass ich gar nicht so viel über die weiß und bin ein dummer Klugscheißer. Aber das, was ich von denen sehe, finde ich halt nicht gut. Es geht wirklich um so diesen deutschen Sat.1-Humor, der Song.
Okay. Ja, du hattest schon gesagt, das Album ganz schön düstere Stimmung. Ich wollte einmal fragen, du erzählst ja auch viel, dass das halt, also ich glaube, das war der Song Krieg im Schnee. Das ist auch der mit Nikita Gobu nochmal wieder, was ich übrigens sehr schönes Feature finde.
Hab mich auch sehr abgeholt. Ja, der ist ja auf jedem Album jetzt gewesen.
Ja, genau. Finde ich immer sehr schön. Da musst du, den habe ich nicht ganz verstanden, glaube ich. Da springst du ein bisschen in den Perspektiven, so wie ich den verstanden habe.
Die erste Strophe geht um eine Beziehung und die zweite Strophe geht um eine andere Beziehung.
Okay, dann habe ich den vielleicht.
Aber nicht um Beziehungen, meinen Leute meistens Liebesbeziehungen. Ich meine, das eine ist die Beziehung zu meiner Familie und das andere ist die Beziehung zu einem guten Freund.
Okay. Also, und ist das quasi auch da dieser Sprung, dass du weg bist von dem kleinen Ort, wo du herkommst?
Du meinst, weil ich das am Anfang erwähne.
Ja.
Naja, da geht, also warum ich diese Geschichte am Anfang mit dem Fahrradschloss aufflexen erzähle, ist erstens, ist das wirklich passiert, also ich erzähle ja, ich sitze auf meiner Couch und draußen flexen Leute Fahrradschlösser auf, so, es war wirklich so, ich saß irgendwie so 3 Uhr nachts, war Sommer, ich saß irgendwie auf der Couch und habe irgendwie noch Fernsehen geguckt und beim Wohnzimmer damals ging halt direkt der Balkon so ab und dann höre ich so und sehe so Funken sprühen. Ich denke so, was machen die denn da? Dann gehe ich so raus und es sind so 2 Dudes, die flexen einfach so ein Fahrradschloss auf. Mitten auf der Straße. So. Mhm. Dann streiten sie auch noch darum, ob sie jetzt aufsteigen sollen und wegfahren oder ob sie es schieben sollen. Der eine so, nein, du musst das schieben. Ach, spring doch nicht auf. Der so, doch. Ich so, ja, ich habe aber kein Fahrrad. Das war eine absurde Szene. Und so ein Nachbar hat dann auch rausgeguckt, was macht ihr da? Und es ist eine absurde Szene. Und in der Nacht, also das war für mich so ein Ding, dass ich so dachte, wo bin ich hier eigentlich? Also how did I get here from meiner Familie dahin? Also zu diesem Ding, dass vor meinem Fenster irgendwelche Leute, warum ist das eigentlich passiert? Und warum ist das so weit weg von dem, von deren Realität? Also da ist vielleicht, da muss man die Connection vielleicht nicht so eng ziehen. Also muss man eher so die Stimmung wirken lassen.
Ja, okay.
Also eine absurde Szenerie.
Ja, das glaube ich. Ich hatte das jetzt so noch nicht.
Ich dachte das auch zum ersten Mal. Also ich habe schon Fahrraddiebe gesehen, aber nicht solche. Vor allem, es war so, sie haben mir nur ein Fahrrad geklaut. Da habe ich gesagt, hast du immer eine Flex dabei, um ein Fahrrad zu klauen, oder was?
Ja.
Das ist eine absurde Idee.
Ja, wer weiß, wie das Schloss aussah. Vielleicht haben sie sich das ausgeguckt. Ich habe jetzt nicht so die Ahnung von Fahrrädern, aber...
Ey, zum Glück haben die nicht mein Fahrrad weggeflext, aber ich hätte das auch niemals auf die Straße geparkt, muss ich sagen. So irre bin ich nicht. Aber aus dem Hinterhof wurde es mir trotzdem auch schon geklaut. Trotz Sicherheitsschloss. Oh, ist halt so, ne?
Wo du gerade sagst, zum Glück nicht deins. Da denke ich auch gerade wieder an den Track Eule. Hättest du dich da auf die gestürzt?
Also wenn ein Typ mit einer Flex, wenn jemand so dreist ist und nachts mit einer Flex ein Fahrrad aufzu, der hat ja eine Flex. Also ja, ich würde mich nicht auf die stürzen. Ich komme von oben angeflogen. Ja, ich meine, die Eule, also was an der Geschichte eulenhaft ist, dass es nachts um drei war und ich einfach hellwach war. Also du musst mich eher als die Eule sehen, die im Baum sitzt und auf das Geschehen im Wald blickt. Und wenn die Wildschweine wieder mal irgendwas kaputt machen, von oben darauf guckt und denkt, da sind sie wieder, die Wildschweine. Oder die Löwen, wie wir ja in Berlin sagen.
Ach ja, stimmt. Ja, das, wie kommt das? Also, du hattest auf der EP schon einen Track, der hieß Raccoon. Da ging es ja um Waschbären. Jetzt hast du auf deinem Album einen Track, der heißt Eule. Also, das klingt, als wärst du oft nachts wach. Kannst du da besser nachdenken? Oder wie kommt es, dass du dir das Geschehen dann immer so anguckst?
Ich bin ein komplett nachtaktiver Mensch einfach. Ab gestern Nacht auch wieder so zwischen 1 und 3 habe ich einfach super viel weggearbeitet. So. Ich arbeite einfach nachts. Aber ich bin auch Rapper, ja. Also ich meine, ich trete nachts auf, meine Radiosendung ist nachts. Mein Leben findet einfach eher nachts statt. Ich kann mich nachts besser konzentrieren. Guck mal, würde ich um 8 aufstehen, wäre das gegen meinen Biorhythmus und würde mich ficken. Das heißt, ich musste ja auch, ich bin ja nicht mein ganzes Leben lang Rapper, ne? Also ich habe ja 10 Jahre lang auch normalen Jobs gearbeitet, viele verschiedene auch gehabt. Und als ich Krankenpfleger war, musste ich, also in der Psychiatrie war ich Krankenpfleger für Arzt Divi. Da musste ich ja oft um 4.30 Uhr aufstehen. Beim Radio musste ich auch manchmal richtig früh aufstehen. Ist einfach nicht meine Zeit. Ich sag, das Beste an meinem jetzigen Beruf ist tatsächlich, dass ich selber wählen kann, wann ich aufstehe. Ich muss viel arbeiten, also Leute unterschätzen, glaube ich, wie viel Arbeit Musik machen ist. Also das ist einfach mehr als ein normaler, also das, so wie ich jetzt arbeite, ist auf jeden Fall mehr als meine Jobs, die ich davor hatte. Also als meine normalen Angestelltenverhältnisse. Aber ich habe halt mehr Freiheiten darin, die zu gestalten, zeitlich. Das ist wichtig.
Weil man dann auch keinem auf die Füße tritt, weil du dich dann auch einfach...
Ich bin ja mein Boss, ich kann ja entscheiden. Ich bin mein eigener Chef. Ich kann ja entscheiden, ob ich nachts um 3 arbeiten will. Und ich will meistens nachts um 3 arbeiten, also mache ich das.
Da bin ich
eine Eule.
Ich wollte fragen, ob du dich dann auch motivieren kannst. Was musst du dann da quasi zwangsweise machen?
Ich glaube, das ist das, was ganz viele Leute bei Künstlern nicht denken. Aber Künstler sein heißt einfach kleines Unternehmen zu haben, was Produkte produziert. Und wenn du nicht in der Lage bist, dich selber zu motivieren, kannst du gar nicht das machen, beruflich. Also du hast ja keinen Chef. Also manche Leute haben vielleicht ihr Label oder ihr Management, die ihnen auf den Sack gehen, habe ich nicht. Beides. Also wenn du nicht selbstständig arbeiten kannst, bist du nicht geeignet für den Karriereweg. Du kannst vielleicht dann nebenbei rappen und irgendwie, aber guck mal, was du für eine Schlagzahl haben musst. Also du musst ja mindestens irgendwie 10 Songs im Jahr releasen und Videos, und wenn du nicht selber dich motivieren kannst, vergiss es. Also ich habe viele Künstler schon getroffen, die nie irgendwie da was gerissen haben, weil sie entweder sich nicht motivieren konnten oder weil sie nicht klarkamen, damit Sachen zu releasen und so. Man muss auf jeden Fall sehr selbstständig sein. Ich glaube, das denken Leute nicht, weil ich glaube, Künstler haben eher so ein Image als so Penner. Aber ich sag dir, alle, die ich kenne, arbeiten ziemlich viel. Du musst, weil die Konkurrenz ist ja total krass. Guck mal, sagen wir mal, du bist in einem Beruf, den nicht so viele Leute machen wollen, ja? Da kannst du den Beruf auch schludrig machen. Die Leute werden dich trotzdem anstellen, ja? Weil die brauchen, ne? Sagen wir mal, du bist Kanalreiniger, du bist der Einzige, der die Scheiße aus dem Kanal machen kann, ja? Niemand reißt sich um den Job, du bist aber der Typ, der jetzt drauf hat, ja? Die Leute werden dich hofieren, die werden sagen, hey, wir geben dir alles, du musst auch nur 4 Tage die Woche arbeiten oder irgendwas, ja, solange du es irgendwie machst. Bei Musik ist es ja umgekehrt. Musik, du kannst Musik machen, das interessiert erstmal keine Sau. Ja? Also das heißt, das ist einfach ein anderer Markt. Du bietest kein Produkt an, von dem es eine Shortage gibt. Du bietest ein Produkt an, was es zu viel gibt und musst dich durchsetzen. Also entweder du findest dann deine Nische, so ein bisschen, ich bin ja so Nischenkünstler, du findest deine Nische da drin und ackerst dann dafür sehr viel. oder nicht. Aber ich kenne jetzt keinen, der, sag ich mal, von Musik leben kann, der nicht viel arbeiten muss dafür. Und sich anstrengen und seine Nische sehr krass bearbeiten. Das ist eine Misconception. Aber wenn es den Leuten besser gefällt, zu denken, Künstler sind faule Penner, die so einen Bohème-Lifestyle leben und den ganzen Tag im Café sitzen, hey, dann sollen sie das denken.
Ja, das ist ja auch geil. Was meinst du, wo kommt das, dass die meisten das so denken? Einfach, weil sie es halt nicht mitbekommen, weil ihr es nachts macht, oder?
Die machen ja auch nicht alle nachts. Es gibt ja auch so Künstler, die so Frühaufsteher sind. Vielleicht ist die, vielleicht, weißt du, vielleicht bin ich auch der Idiot. Vielleicht denken die meisten Leute das auch gar nicht. Also, ich glaube, dass, also Fatoni hat mal zu mir gemeint, so, du darfst den Leuten nicht erzählen, wie stressig dein Job ist, weil dieses Ideal zu haben, dass wir einen Job haben, den viele wollen, das muss man den Leuten aufrechterhalten. Der Zirkus, das Showgeschäft muss immer eine große, heile, nicht heile, aber Sehnsuchtswelt bleiben. Deshalb, mein Job ist geil. Ich habe nichts gesagt.
Natürlich nicht. Aber wenn du dann schon so viel Stress, also ich meine, dein Job ist geil, aber wenn du schon so viel Stress hast, wie nimmst du dir dann die Pause teilweise, um da mal in dich reinzugehen und dann auch Texte zu schreiben? Oder ist das eher immer so, wenn du platzt, schreibst du einen Song, jetzt muss das raus? Aber weil du hast da von dem nächtlichen Spaziergang so erzählt. Und ich frage mich, wenn ich jetzt den ganzen Tag unter Strom...
Der ist eine Erfindung, scheiße, ich darf es nicht sagen. Der nächtliche Spaziergang ist eine Erfindung, okay. Der Song war schon...
Ich fand die Vorstellung einfach sehr schön, deswegen habe ich es einfach mal so hingenommen.
Ich weiß nicht mehr, wann ich auf die Idee kam. Ich war, glaube ich, im Internet und da bin ich spazieren gegangen. Und dann bin ich auf dieses Ding gestoßen. Ich denke diesen Satz, halt, stopp! Ich denke das ganz oft.
Ach so, okay.
Das hat sich bei mir so eingebrannt. Ich weiß nicht, wann die Idee kam, dass ich das auf jeden Fall samplen wollte. Ich habe das auf jeden Fall gesehen und habe gedacht, so, das hat voll den geilen Flow. So, weißt du? Und fand das irgendwie cool. Und ich fand es auch, denke halt oft irgendwie an diese Beharrungskräfte von Menschen. Weißt du, der sagt ja, das bleibt alles so, wie es hier ist. Mhm. Ne? Obwohl es ja bei dem echt nicht geil ist. Nee. Will er trotzdem, dass es so bleibt. Ja?
Okay, dann habe ich das noch falsch verstanden.
Sie darf das nicht ändern, die Tauschmudi. Also für alle Leute, die es gerade nicht verstehen, wir reden über das Sample von Andreas aus Frauentausch, der die arme Tauschmutter komplett zusammengeschissen hat, weil sie irgendwie gesagt hat, sie möchte umräumen oder irgendwas. Ja? Einfach was Banales. Und ich finde halt, zum Beispiel in Debatten um den Klimawandel oder wenn es um irgendwas geht, dann habe ich das Gefühl, schreien immer alle, nicht alle, aber schreit so eine gewisse Gruppe von Leuten immer, halt, stopp, das bleibt alles so, wie es ist. Ja, wir müssen jetzt Kabel legen. Nein, hier werden keine Kabel gelegt. Ja, aber dann haben wir den Naturstrom nicht. Dann findet einen anderen, legt die Kabel doch woanders. Nee, das ist leider der schnellste Weg, wir müssen die Kabel hier legen. Nein. Ja, willst du bei der Kohlekraft dann bleiben? Nein. Wie so ein Kind. Nein. Willst du das? Nein. Möchtest du das? Nein. Ich möchte, dass alles so ist, wie es gestern war. Ja. Und dann so, ja, aber dann bleibt es nicht, wie es gestern war. Aber so, deshalb habe ich, denke ich, diesen Satz sehr oft.
Okay.
Ja, die Windkraft ist so hässlich. Ja, okay.
Dann bin ich einfach nur auf den Spaziergang reingefallen. Aber hast recht, wenn alles so bleibt, wie es ist, dann bleibt es nicht so, wie es ist.
Ja, das ist ja das Problem. Das ist diese Vorstellung, dass man es so lassen könnte, ist halt einfach. Ja, und die sagen, ich will schon, dass es sich ändert, aber halt nicht bei mir. So, ne? Also, Klimaschutz, schön und gut, aber wenn ich deshalb weniger Fleisch essen soll, dann geht es nicht. Aber und mir geht's gar nicht um den moralischen zu spielen. Ich spiegel das nur. Ja? Also ich mache dann einen Song, wo ich dann halt sage, naja, so war's immer schon. Die Menschen wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Aber ich will auch, dass alles so bleibt. Ich wäre gerne wieder 25. Da merkt man, ich bin nicht mehr 25. Hm. Einfach so, weil man ist nie wieder so fit wie mit 25. Ich kann viel Sport machen mit meinem 25-jährigen Body. Ich hätte gemeint 25 Body. Body 25 hätte ich gern wieder.
Was aber durch das kleine Missverständnis jetzt durch meinen Upsi gerade Was ich fragen wollte, ist, wann kommst du denn zum Musikschreiben? Weil du machst sehr viel, du arbeitest viel. Gehst du da in dich? Also ich hatte jetzt fälschlicherweise angenommen, du gehst wirklich spazieren und machst das. Wann ist dann bei dir dieser Punkt, wo du dann mal
Du liegst
rauslässt?
nicht so falsch mit dem Spazieren. Also ist das tatsächlich so, dass ich so über Songs und Ideen und Sachen, die ich sagen will, ganz, ganz viel nachdenke, wenn ich mich bewege. Also beim Fahrradfahren oder selbst wenn ich mich nicht selber bewege, sondern in der U-Bahn sitze oder so. Immer dann, wenn du die Gedanken schweifen lassen kannst, also wenn du nicht gerade ein dummes Handy vor deinem Gesicht hast. Oder ich lese relativ viel so Stuff, also meistens so journalistische Inhalte. Also ich lese viele Artikel. Und dann kommen mir Ideen, also bei sowas. Und ich muss sagen, irgendwie haben Rapper in den letzten Jahren das immer so dargestellt, als sei das Schreiben die Arbeit ihres Jobs. Und ich verstehe das vorne und hinten nicht. Also Schreiben ist für mich nicht mein Job. Schreiben, das mache ich eh. Also das ist mein Leben. Das mache ich. Und das. Die Songs, die würde ich auch eh machen. Ich habe ja früher auch hauptberuflich einen anderen Job gehabt, lange Jahre, und nebenbei die Musik gemacht. Das, was jetzt beruflich dazu kommt, ist das Verkaufen der Musik. Also muss Musik einfach ein sehr großer Aufwand, Musik zu verkaufen.
Der
Weil ich habe ja,
Marketinganteil.
naja, Marketing, ich glaube, Leute verstehen unter Marketing was anderes. Hier geht es nicht um eine Werbung schalten oder sowas, sondern ein Song, den kannst du schreiben, da sitzt du vielleicht mal einen Nachmittag dran und dann ist er fertig, ja. Oder ich schreibe ganz viel so nebenbei, einzelne Zeilen, einzelne Ideen, das passiert so nebenbei. Den fertig machen, den mischen lassen, den mastern, den abnehmen, dem Cover geben, den mit dem Vertrieb besprechen. Da kommen 845 Details dazu, die du dir nicht vorstellen kannst. Musikvideos, Coverfotos, Pressefotos, all dieses ganze Zeug. Das musst du ja nicht nur machen, das musst du auch organisieren. Das muss ja passieren. Ja? Und ich glaube, die Leute denken, oh ja, der Löwenanteil meiner Arbeit ist irgendwie diese Songs zu schreiben. Ich denke, nee, das macht vielleicht nicht 20%, vielleicht das 30% sein. Ja? 70% ist das Ganze drumherum. Ja, da zähle ich jetzt auch so Sachen dazu, wie halt, dass man fünf verschiedene Versionen mit dem Produzenten durchkaut, ja. So, in meinem Kopf ist der Song fertig, wenn ich den geschrieben habe. Die ganzen Produzenten-Feedbacks und so, das kommt danach. Das macht mich auch ein bisschen wahnsinnig. Aber wie gesagt, wir sind wieder an dem Punkt. Der Zirkus beschwert sich. Never complain, never explain. Der Zirkus beschwert sich nicht. Deshalb, ich habe ja viele Jobs in meinem Leben schon gehabt, ne? Also ich bin ja nicht, ich lebe ja erst von Rap seit so 5, 6 Jahren. Davor habe ich 10 Jahre lang andere Jobs gemacht und Rap ist immer noch ein sehr privilegierter, geiler Job. Also nicht, dass irgendjemand da was falsch versteht. Ich fände es nur geiler, wenn ich es nicht vermarkten müsste. Also wie Prince in seinen späten Jahren. Prince, das wissen wenige Leute. Prince hat jedes Jahr ein Album rausgebracht in seiner Karriere. Der Typ, ich glaube sogar mehr als ein Album pro Lebensjahr. Ich glaube, er ist irgendwie 56 geworden oder so. Und es gibt aber so 40 Alben von ihm. Also wenn du die Teenagerjahre also weglässt, hat er pro Erwachsenenjahr ein Album gemacht. Und der hat halt irgendwann mal in den 80ern so viel Erfolg gehabt, dass er quasi danach einfach Alben gemacht hat und die veröffentlicht hat und gesagt hat, ist mir doch scheißegal, ob ihr die kauft. Fickt euch. Und
Ist
das
das
finde ich
schon
geil.
Gewohnheit?
Ey, das ist mein Ideal. Mein Ideal wäre zu sagen, ich mache halt Musik und wer es interessiert, der hört's. Aber wir leben halt in einer Zeit, wo das knappste Gut nur mal Aufmerksamkeit ist. Und da muss man dann halt viel für tun, ne? So.
Ja, stimmt natürlich auch. Du meintest gerade, was dann draus wird, liegt auch ganz viel an deinem Producer. Das schoss mir gerade durch den Kopf bei dem Song Weird. Hattest du da dieses, sag ich mal, Gitarrenähnliches schon im Kopf oder war das dann Provo, der das gemacht hatte? Oder ist das
Das
eher mehr aus der Vergangenheit, was du früher so gehört hast?
ich höre sehr viel Metal allgemein und ich muss sagen, das ist der Song, wo ich am meisten, also Eule habe ich komplett alleine produziert, aber es gibt noch einen Song, also der ist simpel, aber der ist zum Beispiel der Song, wo ich am meisten in Provo Beats eingegriffen habe, weil nur in den Strophen ist das Provo Beat und das andere also die Hook und die dritte Strophe und so dieser ganze Metal-Anteil, ich nenne jetzt mal so Rock-Metal-Anteil, den habe ich sozusagen mir ausgedacht und dann mit einem Gitarristen, der auch Bassist ist, René Riva heißt er, und den Drummer von Großstadtgeflüster zusammen, habe ich diese Sachen dann auch live einspielen lassen und zusammengebaut und so. Und es liegt einfach daran, dass ich von dieser, ich höre einfach viel Metal und hatte auch einfach mal Bock. Und ich bin einfach, ich bin Limp Bizkit. Ich bin Fred Durst. Nobody knows what it's like to be the Batman. Ist nicht mal ein Lied von ihm, warum singe ich das? Rollin', 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 rollin'.
Ich wollte gerade sagen, das war sogar ein Cover, ne?
Ja, das war ein Cover. Müsste eigentlich, I'm gonna break your fucking face tonight. Give me something to break. So, müsste man eigentlich. Ja.
Ja, der kam auf jeden Fall unerwartet. Wie kommst du, dass der direkt an zweiter Stelle sitzt beim Album?
Ich sag dir eine Sache, ich hatte nur eine Prämisse bei diesem Album, und zwar nicht zu klingen wie der Rest. Also, was ich ganz schlimm finde aktuell ist, dass alles gleich klingt. Mhm. Und das wurde immer schon gesagt, ne? Aber es ist gerade im Moment so schlimm, weil natürlich jetzt viel mehr rauskommt und dann merkt man, wie gleich alles klingt. Und zum Beispiel, was ich wirklich schon fast peinlich finde, ist, also Luciano hat diese krasse Idee mit diesem You're way too beautiful girl, ja, dieses Sample zu nehmen, das so zu flippen und dann auf seine sehr so eigene stylische Art und Weise das so zu flippen halt, ne? Und da drauf halt mit diesem Flow zu gehen, den er macht, so mit seinen Signature-Sachen. Und dann wird das der erfolgreichste Song, keine Ahnung, 2020 oder 21 oder so auf Spotify. Und seitdem bringt jeder verfickte Rapper in Deutschland, sei er noch so groß oder so klein, irgendeinen, was ist das, glaube ich, so ein Drillbeat oder ne, sowas, irgend so ein Drillbeat mit so einem Sample raus, mit so einem gepatchten Vocal Sample und versucht, diesen Taschenspielertrick zu wiederholen. Und ich denke mir wirklich nur so, okay, es ist wirklich alles dasselbe, ist alles gleich und es funktioniert dann auch noch und es ist ja auch okay, aber mich, also weißt du so, man macht ja, wenn ich nur einen Job haben wollen würde, hätte ich in meinem Leben schon Jobs gehabt, die chilliger waren als Rap. Also wenn es wirklich nur darum geht, Geld zu verdienen, ne? Sondern Rap pusht mich ja deshalb, oder ich gebe mir dieses ganzen Kopffix, die man also damit hat, weil man was Neues machen möchte, weil man sich selber da drin verarbeiten kann, ja. Viele Jobs in meinem Leben gehabt, aber ich konnte ja selten, war ich ja selber mein Chef und konnte darüber bestimmen, was gemacht wird. Und wenn man dann sagt, ja, es ist eigentlich egal, was ich da so mache oder wer ich als Rapper bin, wir gucken einfach immer nur, was ist der neueste TikTok-Trend und dann wiederholen wir das. Und Leute, das klingt jetzt so klischeehaft, aber come on, das ist doch, was aktuell passiert. Was soll das? Also wozu macht man das dann? Vor allem auch Leute, wo man sagt, hä, seid ihr nicht Millionäre schon? Warum? Also wann is it enough? Also und mein Ziel mit dem Album, deshalb habe ich das auch mit Provo gemacht, ist, weil Provo wirklich wie niemand klingt, den ich kenne. Also ich glaube, dass manche Leute das auch als so eckig und kantig und anstrengend oder so wahrnehmen werden. Auf jeden Fall, gar keine Frage. Und auch bei diesem Song bei Weird, ja, ich habe den Fertoni gezeigt und der hat gesagt, oh, ist gar nicht meins, ja? Weil der einfach so harte Gitarren nicht so mag. Sein Mac hat eher so smooth Sachen, soulige Sachen.
Aber ist
und das voll okay.
Ist das vielleicht auch gut, dass er das nicht mochte? Weil ich habe teilweise, dass meine besten Kumpels meine größten Kritiker sind. Wenn die sagen, das ist uncool, ist das meistens das, was ich am meisten feiere.
Nee.
Reizt sich das nicht auch ein bisschen? Oder ist das dann eher so Künstler...
Ich scheiß natürlich komplett mögen. Drauf, was Fertoni sagt. Das Geile ist, ich weiß, der wird diesen Podcast nie hören, deshalb kriegt er das nicht mit, was ich gesagt habe. Nee, ich scheiß tatsächlich nicht komplett drauf, was der sagt. Ich find's schon interessant. Ich weiß nur, was der für Musik hört und ich weiß, dass der halt kein Metal hört und dass er deshalb nicht tickt. So, ja? Der hat ja nicht gesagt, ich find's wack. Der hat gesagt, mir knallt es zu sehr in die Ohren und so.
Warum zu viel Gitarre? Obwohl er ja eigentlich auch ein kleiner Fan ist, oder nicht?
Von was? Von E-Gitarre? Ja, Gitarre ist ein weites Feld. Hätte ich jetzt gesagt. Voll, aber der spielt ja selber Gitarre. Aber Gitarre ist ein weites Feld, der wird nie solche Riffs, also dieses das würde er nie spielen. Also wenn ich dem einen Slipknot-Song zeige, dann sagt er so, mach aus. Der hört gar kein Metal.
Oh Mann, okay.
Dann ja, aber wie gesagt, also um nochmal drauf zu kommen, es ging mir wirklich darum, innovativ zu sein, also Sachen zu machen, die jetzt gerade aktuell keiner macht. Ja. Das heißt nicht, dass ich nicht auch, ich muss zugeben, ich habe auch so ein Drillbeat berappt auf Zuckerbrot und Peitsche. Das mache ich dann schon auch mal zum Spaß, aber jetzt nicht, weil Drill in ist, sondern weil ich einfach Bock hatte. Es ist nicht so, dass ich jedem Trend aus dem Weg gehe oder so, sondern es ging mir wirklich darum, großen Teil einfach dieses Album von Provo produzieren lassen. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, Provo als Produzent, der klingt wie?
Ja.
Würde dir keiner einfallen, oder?
Nee.
Kannst du nicht sagen, der klingt wie Mixo McCloud, der klingt wie Primo, der klingt wie Seventh Wonder, so, ne, so, egal was, du wirst nicht sagen, ja, der klingt ja wie.
Da klingt auch jeder anders.
Oder würdest du sagen, wenn du mein neuestes Album hörst, würdest du sagen, Yuzu Yu, ja, der klingt wie, was kommt dann?
Boah, so als ganze Platte könnte ich das nicht sagen, da sind sehr viele verschiedene Songs drauf, wie du schon meintest. Also, ich wüsste jetzt nicht.
Wenn du die Platte jetzt, die neue, wenn du jetzt sagen würdest, hey, hör dir das mal an, das ist so ein bisschen wie, wäre schwer, oder?
Ja.
Und also, ich schwöre dir, hör dir 90% aller Newcomer im Deutschrap an und du hörst es und sagst so, ja, ist so ein bisschen wie Apache. Ja, ist so ein bisschen wie UFO.
Na schon.
Und selbst wenn es dann um andere Sachen geht, kannst du sagen, ja, dann findest du Ami-Vorbilder. So. Und das heißt nicht, dass ich nicht von Ami-Rap beeinflusst bin. Natürlich bin ich von Ami-Rap beeinflusst. Und natürlich habe ich diese ganzen Musikrichtungen, die da drauf jetzt auch zitiert werden, nicht erfunden. Ich bin weit davon entfernt. Aber trotzdem ging es mir darum, zu sagen, der Rap, also wenn jemand sagt, das der rappt ja, ich höre den, dann sagt man nicht, ja, der klingt wie Rin oder so. Ne? Das wirst du bei mir nicht haben, hoffe ich. Vielleicht bin ich auch gerade viel zu arrogant und Leute sagen, der ist so und so. Ja?
Aber das sehen wir dann hinterher in den Kommentaren. Ja, falls jemand einen Vergleich findet.
Für so Vergleiche. Ich wurde schon oft optisch mit Leuten verglichen, allerdings. Optisch? Und manche Leute meinen, dass A zum J und ich eine ähnliche Stimme haben. Aber da muss man sagen, da kann ich jetzt nun wirklich nichts machen. Also Action Bronson und Ghostface Killer haben auch die gleiche Stimme.
Ja, das auf jeden Fall. Aber, so, da muss ich mir vielleicht noch ein Interview von A zum J demnächst noch mal reinziehen.
Also A zum J macht ganz, 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 ganz andere Musik als ich. Ne? Insofern ja, ist das auch nicht zu vergleichen, würde ich sagen.
Deswegen sage ich gerade schon ein Interview. Aber ja, ich weiß, dass...
Es geht nur um die Stimmfarbe. Leute haben mal gemeint, die Stimmfarbe. Ich habe es auch nicht gehört, aber zum Beispiel DJ Teresa meinte so, ey, du klingst ja wie A zum J. Und ich so, what, echt? Ich mag den, ne? Also, der war auch vor kurzem in meiner Radiosendung zu Gast. Das ist ein super Typ.
Aber ich muss ja gehen raus, ne?
Ja. So.
Aber wo du gerade gesagt hast, ich soll mal überlegen, wonach dein Album klingt, da ist mir tatsächlich was ganz Lustiges aufgefallen.
Ich find's ja geil, wenn du eins findest, was so klingt.
Tatsächlich musste ich, als ich das Neue gehört hatte, ein bisschen an Millennium zurückdenken, weil auch beide 10 Songs und dann kommt der Ausbruch bei Song 7. Ich lösche das Internet und ich gehe auf Spotify, gucke auf welchem Platz Ich hasse Autos auf Millennium war und stell fest, beide auf 7, zum gleichen Zeitpunkt dieser krasse Bruch auf dem Album.
Da siehst du mal, wie ich glaube, also ich versuche ja dem Album so Dramaturgien zu geben. Mhm. Also, dass es nicht die ganze Zeit ballert, nicht die ganze Zeit ruhig ist, nicht also so, ne, sondern ja, genau. Du sollst das durchhören wie so einen guten Film, der fulminant anfängt, dann ein bisschen davor sich hin Dings, dann nochmal ganz, ganz ruhig wird, dann wieder volle Kanone Action und so. Wahrscheinlich habe ich dasselbe bei der Dramaturgie gedacht bei Millennium wie bei Dings, ja, okay. Aber das ist ja ein Vergleich mit dem Album von mir selber. Das ist
ja, nee, genau. Aber es ist ja
wie wenn man sagt, David Bowie klingt wie David Bowie auf dem Album davor.
Na, nur mal fragen, ob das dann auch wirklich dann bewusst war, dass du da immer die gleiche Album-Dramaturgie gehst, weil einige steigern sich ja gerne. Bei dir ist das halt wirklich immer wie so ein Film auf und ab.
Ich habe das Gefühl, die Standard-Deutschrap-Album-Dramaturgie ist, am Anfang kommen die ganzen Banger und dann kommen die ganzen ruhigen Songs. Oder selbstkritischen Songs. Mhm. So würde ich aber ein Album nicht aufbauen. Also da verschenkt man ja viele Möglichkeiten. Deshalb ist ja in der Mitte des Songs des Albums auch Krieg im Schnee. Mhm. Total ruhiger Song, ja. Und dann gegen Ende und danach kommt wieder Action. Ja, wie so ein Film halt.
Nee, also genau, wollte ich nur einmal fragen, ob das so dann einfach dein Lieblingsaufbau ist, weil ich den jetzt schon öfter mal begegnet hätte.
Ja, das ist gut, dass du das, du hast meine Dramaturgie durchschaut.
Ach, das hat dir der Teufel erzählt.
Oh Mann. Ich gehe einmal rüber und gucken, dann war es direkt so. Na,
Weißt du, dass mir das nicht mal aufgefallen ist? Du hast mir das jetzt gerade erzählt, wusste das nicht.
Ich wusste auch nicht, ob ich die Frage stellen soll, ob es dir aufgefallen ist, weil ich dachte, das hast du bewusst gemacht.
Also nee. Ja, also ich hab's bewusst, ich weiß, warum ich Songs wohin tue, aber ich hab's nicht gesehen, dass das wirklich genauso bei Millennium war.
Okay, dann habe ich dir noch was beigebracht zum Glück. Ja, am Ende, wo wir gerade bei Songs sind, ich lösche das Internet. Ja. Das ist ja schon, also ich, wie gesagt, ich musste sehr stark an Ich hasse Autos denken. Da hast du einfach mal eine Emotion komplett ausgeschlachtet, so wie du sie jetzt dachtest. Also AI, nicht so deins?
Also du hast recht, dass ich eine Emotion ausgeschlachtet habe, und zwar meinen Hass aufs Internet. Ich hasse sehr viele Sachen. Und jetzt, bevor jetzt irgendjemand auf die völlig bescheuerte Idee kommt, mir zu erklären, was gut ist am Internet. Ich weiß, was gut ist am Internet. Ja? Trotzdem hasse ich das Internet. Also, overall, ne? Also, das Internet hat viele gute Dinge getan. Aber overall macht das Internet mein Leben miserable. Also, wie viele Dinge machen einen miserable am Internet? Also, so, guck mal, ich bin alt genug, um noch die Welt zu kennen ohne Internet. Ich kann dir nicht sagen, dass ich zu der Zeit, als das Internet nicht die ganze Welt, die ganze Zeit da war, damit meine ich in erster Linie Social Media, glaube ich. Mhm. Ich fand das jetzt nicht schlechter, ja. Und jetzt komm mir nicht mit Vernunft. Hier geht's nicht um Vernunft, hier geht's um Gefühl, ja. Vernunft, der vernünftige Yuzu würde sagen, hey, das Internet hat krass viele Vorteile gebracht, ja. Es hat Leute ermächtigt. Es hat in der Medizin sicher ganz, ganz krasse Vorteile. Es hat Dinge möglich gemacht, die so davor nie möglich gewesen wären. Natürlich hat das Internet viele gute Sachen. Aber das Internet fickt meine Psyche. Und deshalb hasse ich das Internet. Und ich möchte es abschalten. Ende der Diskussion.
Geh mal zu. Okay.
Wenn ich will, mache ich das Internet zu. Ist auch so geil. Internet. Ich finde auch, dass überhaupt Leute das mit mir, ich finde das insgesamt total geil, dass Leute solche Sachen auch wirklich diskutieren wollen dann, ne? Also wenn man sagt so, hey, ich erzähle dir jetzt mal ein krasses Geheimnis. Ich, Dipshit, ich kann das Internet gar nicht abschalten. Ich kann das gar nicht. Ich sage das zwar in dem Song, aber guess what? Ist gelogen. Ich kann das nicht. So, wenn Leute sagen so, ich schieße mit einem Panzer auf dich. Du hast ja gar keinen Panzer. Ich kaufe mir einen. Du kannst ja gar keinen Panzer kaufen. Doch, ich kaufe mir jetzt einen Panzer. Ich kaufe mir einen Panzer und dann eine Atombombe. Ne, Antilopengang hat ja ein Lied Atombombe auf Deutschland.
Mhm.
Natürlich kam da, ja, um da einen Badeteich aus Deutschland zu machen.
Ah, Badeteich stimmt nicht.
Leute diskutieren das dann.
Ja, das wurde echt doll diskutiert. Das wurde echt doll diskutiert.
Auch die Vorstellung, dass so man so eine Atombombe wirft und dann ist das so ein Ententeich. Ich mag die Vorstellung.
Das ist richtig wie im Cartoon mit so einem Krater.
Das Geile mit dem Trollen von solchen Sachen ist, also wenn ich sage, ich lösche das Internet, dass es ja immer noch Dickheads auf der Welt gibt, die dann darauf anspringen. Ich finde, niemand macht es besser als MC Smoke im Internet. MC Smoke, der geht immer wieder jetzt muss ich es nicht falsch rum sagen, am 9. November hin und sagt so, remember 9/11. Und immer noch kommentieren irgendwelche Boomer darunter so, du hast es falsch rum. Du hast es falsch rum verstanden. Und ich finde die Komik dahinter, wenn Leute denken, sie wären gerade schlau, aber einfach dumm sind, weil sie das Internet nicht verstanden haben und nicht wissen, was ein Troll ist. Ich finde, diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist zum Schießen. Wirklich. Das ist, also, es macht mich auch ein bisschen traurig, weil ich so denke, shit. Die wissen nicht, was ein Troll ist, diese armen Leute.
Na.
Was glauben die noch? Also, ja, wahrscheinlich, den kannst du wahrscheinlich auch erzählen, dass die Erde eine Scheibe ist.
Oder sein Miami-Ausflug wirklich nur 5,90 gekostet hat.
Das stimmt, ja.
Also, die finde ich auch klasse, die Dinger.
Ich frage mich, kommentieren da Leute drunter und sagen so, hä, es kann ja gar nicht sein oder hey, du hast dich verrechnet? Weil oft sagt er am Anfang so, okay, diese Bootsfahrt hat mich 4 Euro gekostet. Und dann sagt er am Ende, mein ganzer Trip hat 2,20 Euro gekostet. Schon das erste hat mehr gekostet. Und dass es immer noch im Internet Leute gibt, die quasi da drauf anspringen, ich kann das nicht. Also es macht mich manchmal auch traurig. Also es ist wirklich so, dass man jegliche Hoffnung verliert. Weil er zusammenkommt, dass sie denken, sie sind schlau gerade.
Na, meinst du, das ist quasi immer noch so der erste Berührungspunkt oder es legt sich irgendwann, dass Leute sich dran gewöhnen, dass es Trolls gibt und da Leute mal so aufklären?
So. Naja, ich glaub, das Problem ist, dass das Weltbild der Leute, also das Problem ist nicht mal Trolls oder das Internet, sondern es impliziert ja, dass sie denken, also zum Beispiel, ich finde das am allerkrassesten, wenn man diese Culture Wars nimmt, also so Left gegen Right. Ja? Mhm. Beide Seiten glauben immer den größten Schwachsinn von der anderen Seite. Wobei man sagen muss, dass auf der rechten Seite wirklich auch wirklich erstaunlich viel Schwachsinn geglaubt wird. Aber zum Beispiel habe ich jetzt wieder so ein Video gesehen im Internet, wo so eine Satirikerin offensichtlich so sagt, ja, mein Sohn hat sich entschieden, er ist eine Katze, ja, in Anspielung darauf Identitätspolitik, ne? Und ich habe ihn zu einem Tierarzt gebracht, es war Englisch, ne? Aber ich habe ihn zu einem Tierarzt gebracht und der wollte ihn nicht behandeln, das ist Diskriminierung, ja? Es ist clearly a joke, ja? Es ist ein Witz. Aber natürlich greifen rechte Blogger das dann auf und sagen so, die Linken spinnen jetzt völlig, jetzt darf man sich selber als Katze bezeichnen. So, wenn ich so denke, nee, das ist eine Satire. Also das ist halt so, wie Leute den Postillion lesen und denken, das ist echt.
Mhm.
Aber das liegt nicht daran, dass sie per se dumm sind, sondern dass sie so weltfremd sind, dass sie denken, die Linke sei so. Und was ich am allerinteressantesten finde, ist, dass ich selbst, dass die Leute, die es weiterverbreiten, die Multiplikatoren, ich glaube, selbst die glauben das nicht. Also ich glaube, die Typen, die sich dann darüber echauffieren, diese Fox News-mäßigen Leute, ich glaube nicht, dass die glauben, dass diese Frau echt meint, ihr Sohn hätte das Recht, eine Katze zu sein, sondern die wissen nur, dass sie eine Zukunft, ein Publikum haben, was so dumm ist, was das glaubt. Und sie bestätigen ja dieses Publikum dann in diesem Bild. Und das ist eine Entwicklung, wo ich so denke, und ey, ganz böse gesagt, andersrum auch, ne? Also ich habe das Gefühl, man kann Friedrich Merz hassen, so viel wie man will, aber ich meine, ich glaube, manche Leute trauen dem zu, dass er auch Kinder ist. So, weißt du, ich meine, natürlich ist er keine Kinder. Finde ich Friedrich Merz geil? Auf gar keinen Fall, ja? Aber man muss trotzdem bei jeder Information, wenn sie absurd erscheint, nochmal gucken. Ja? Also, hat er wirklich gesagt, man sollte mit der AfD zusammenarbeiten? Ja, er hat das gesagt, er ist ein Idiot. Aber so hat, ne, ist wirklich das jetzt auch, ne? Also ich sehe es auf der anderen Seite auch. Ne? Also es wird dann jedem Konservativen oder so wird dann zugetraut, dass er eigentlich einen bewaffneten Kampf oder so will, was auch nicht stimmt. Ne? Also sozusagen auf beiden Seiten wird das gnadenlos ausgeschlachtet. Und bevor jetzt irgendjemand mir mit Hufeisen und so einer Kacke kommt und sagt, Juse, setzt links und rechts gleich, das habe ich nicht gesagt. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, bei den Rechten passiert 100.000 Mal schlimmerer Shit. Und die glauben auch viel mehr Boshaftigkeiten als umgekehrt. Also die Linke ist viel reflektierter, viel schlauer und auch natürlich die Seite, für die ich routen würde jederzeit. Aber es passiert. Also diese Multiplikation, dass man dem anderen wirklich alles zutraut. Ja? Setzt du die Leute dann mal in einen Raum zusammen, stellen die fest, ach, sind alles einfach nur so Normies. Die sogar in 50% der Fälle einer Meinung sind. Ja. Also mal jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Diehard-Nazis abgesehen oder so. Ja? Mhm. Und das ist ja auf jeden Fall auch was, was das Internet extrem verstärkt hat. Und deshalb werde ich das zum Ende des Jahres abschalten. Also alle Daten, die ihr noch retten wollt, macht es besser jetzt, denn Stichtag ist der 31.12.2023. Ich sag das nur einmal, wiederhole mich nicht gerne. Da werde ich, der Usemeister himself, das Internet abschalten. Da habt ihr den Salat. Snacks meine Schuld. Nicht meine Idee gewesen, aber ihr zwingt mich dazu.
Das wird schön.
Dann mach's endlich. Sage ich, während ich ein Interview übers Internet führe.
Aber du sagst ja selber, am Ende deines Albums, ach, wird das schön, dass du die Scheiße an die Wand fährst und einfach mal zuguckst. Ist das nicht quasi auch Internet löschen, trotzdem stattfinden?
Es gibt, ja. Wird das schön, war so die Idee. Ich habe mich so gefragt, warum? Also nimm mal zum Beispiel den Sänger von Pink Floyd, ja? Der zerstört ja gerade seine ganze Legacy mit so dummem Nazi-Scheiß.
Mhm.
Und ich hab mich so gefragt, warum? Also was ist das komische Ding bei so alten Männern vor allem, aber manchmal auch alten Frauen, dass sie so komisch Recht haben müssen und so ihre ganze Legacy kaputt machen für nichts und wieder nichts. J.K. Rowling, ja? Die Frau hat Harry Potter erfunden. Sie könnte in die Geschichte eingehen als die Astrid Lindgren der Neuzeit, die tollste Märchenerzählerin der Welt. Aber sie hat sich entschlossen, Transpersonen zu hassen. Und ich denke mir nur so, selbst wenn du Transpersonen hast, was ich für Schwachsinn halte, weil Transpersonen die meistdiskriminierte Gruppe der Gesellschaft sind und eine sehr kleine Gruppe noch dazu, warum führst du diesen All Righteous Out War auf Twitter? Also was motiviert dich? Und das war so ein bisschen den Gedankengang, dass ich gedacht habe, was ist wohl der emotionale Kern? Ich habe das Gefühl, dass da drin bei allem Ideologie, die die vielleicht auch haben, ein Wunsch steckt, die eigene Legacy zu zerstören. Alles kaputt zu machen. J.K. Rowling kriechen die Leute seit 30 Jahren in den Arsch und vielleicht hat sie einfach enough. Vielleicht will sie einfach gehasst werden. Ich kann es mir nicht erklären, weil das Topic selber, Transmenschen zu verurteilen, was soll das bringen?
Ja, vor allem, sie ist ja noch richtig hartnäckig dabei. Das war ja nicht nur eine falsche Aussage, das ist ja richtig, wie du sagst, Hass.
Genau, niemand wäre weiter drauf gesprungen, wenn sie einen Tweet gemacht hätte, festgestellt hätte, oh, da gibt's ziemlich viel Backlash, naja, so wichtig ist mir die Scheiße jetzt auch nicht. Dann sage ich halt dazu nichts mehr. Und dann kann sie ihre Kackmeinung zu Hause haben, ja.
Aber ich glaube, dann hätte sie nach 3 Wochen wieder keinen Stress gehabt. Internet vergisst auch schnell.
Einen dummen Satz kannst du schon mal sagen, ist kein Problem. Aber Jahre, sie schreibt ja sogar Romane unter so Männernamen, wo die bösen Personen in den Kriminalfällen Transpersonen sind. Und ich denke mir nur so, sag mal, was ist denn bei, also, was ist denn dir passiert? Auch die ganzen Szenarien, ne? Sarah Wagenknecht springt da ja auch mit auf und alles Schwarzer, diese ganzen Horrorvorstellungen, da können sie sich mit der AfD die Hand geben, bei diesen Sachen. Und ich frage mich aber, es geht gar nicht um Transfeindlichkeit, dass das nicht geht, ist keine Frage, ja. Sondern es geht um die Frage, warum führt man diesen völlig sinnlosen Kampf und Krieg? Weil sie werden ja auch nichts erreichen. Aber wir sind ja glücklicherweise als Gesellschaft weiter. Natürlich gibt es gewaltsame Übergriffe, die sie damit befördern und so, aber das bringt denen ja nichts. Also es bringt ihnen ja nichts, wenn es den Leuten schlecht geht, ja, wenn es den Menschen schlecht geht. Also
da kannst kämpft du man froh sein, Kampf? Dass sie mehr Gegenspruch bekommen
und,
als Zuspruch.
Und dieses ja und ich freue, also ich habe darüber nachgedacht, was der emotionale Kern dieser Sache ist und wollte einen Song aus dieser Perspektive schreiben. Weißt du? Mhm. Aus dieser, ihr denkt alle, ich bin so und so, aber in Wirklichkeit bin ich ein Stück Scheiße, ein Arschloch, ein Haufen Müll und jetzt will ich, dass ihr es alles seht, denn so sehe ich mich selber und darum ging es in dem Song. Lange ausgeholt, um das zu erklären. Ne?
Aber hey, muss man ja auch einmal gut erklären, das hat doch noch keiner von uns gefühlt. Wir stellen uns dann vor, wie sich das anfühlen müsste. Da muss man ja auch ein bisschen ranfühlen.
Ja, ich finde es tatsächlich, ich kann es verstehen. Also ich verstehe, ich bin ja jetzt keine öffentliche Person wie echte öffentliche Personen, also dafür bin ich ja zu unpopulär, also ich bin ja kein Prominenter in dem Sinne. Und trotzdem habe auch ich so diesen kleinen Ache, alle Leute vom Kopf zu stoßen. Auch die, die mich mögen. So ein komisches, selbstdestruktive Ding, ja? Dass ich gerne mal irgendwas sagen würde. Nicht, weil ich unbedingt 100% dran glaube, sondern ich gerne einfach mal alle provozieren wollen würde. Einfach so. Kennst du diese Katzenvideos, wo sie einfach so eine andere Katze smacken? So ohne Grund.
Ja, dreimal antäuschen und dann einmal voll durchziehen.
Kennst du, das ist immer, wo die eine in der Ecke sitzt und die Katze kommt auf dem Skateboard angefahren?
Nee, das
und smackt dann die andere Katze so hart und du denkst so, there was no fucking reason. Die war einfach, sitzt einfach nur da. Genau so fühl ich das. Weißt du?
Einmal einen Leuten vor den Kopf stoßen. Da deine Tour Ende des Jahres, die ist ja auch schon announced.
Ja.
Wird die genau so stattfinden? Also bevor das Album rauskommt? Du bist, meintest ja, du bist etwas wirrer. Gibst du den Leuten noch die Chance vor, einmal reinzuhören? Und dann einmal
wieso? Die Nein, das Album kommt raus am Tag, dem ersten Tourtermin. Also
Hab ich dann falsch gelesen? Nee,
ich kann es erklären. Also tatsächlich gibt es am 6. Oktober schon ein Konzert in Wien. Und da ist das Album noch nicht draußen. Da werden aber schon 4 Singles oder so raus sein.
Ah, okay.
Und der 13. Oktober ist tatsächlich der Start meiner Tour in Frankfurt. Und an dem Tag ist das Album raus. Also du kannst quasi am 13. Oktober vor dem Muse U-Konzert das Album schon mal durchhören und dann hingehen. Und ich kann auch sagen, dass ich auf einer Tour nicht nur das neue Album spiele, sondern ich spiele, ich sag mal, vielleicht von dem neuen Album, sind ja auch nur 10 Songs, sind vielleicht jetzt nur 5 neue dabei oder so. Und die anderen 15 Songs oder so, die ich auf Tour spiele, sind Klassiker. Was neu ist aber, ist mein Bühnensetup. Ist komplett neu. Ich spiele jetzt mit dem Drummer. Und es fetzt sehr krass. Also ich habe schon einige Festivals damit gespielt und es ist echt, es ballert. Es ist hart. Genau. Also quasi live hat sich geändert ein bisschen, ja.
Macht dann auch mehr Spaß? Also wenn du sagst, das fetzt? Also musst du ja, dann gegen an oder?
Im besten Fall benutze ich das Mikrofon, um das zu verstärken. Nö, gegen an ist einfach anders. Hat da mehr Dynamik, mehr Live-Charakter einfach. Kannst mehr machen damit. Genau. Aber es ist jetzt nicht, ich spiele nicht mit der ganzen Band, ne, damit das nicht, sondern die Drums quasi kommen live und die Samples klingen immer noch so wie auf Platte.
Oh, cool. Also,
und Nikita ist auch wieder dabei, Nikita Gorbunov.
Oh, das ist wunderschön. Den fand ich auf dem letzten Konzert geile Abwechslung. Einmal
wo
das
warst
dann,
du? Wo warst du? Auf welcher Show?
Das müsste. Oh, das war, glaube ich, sogar noch Millennium im Knust hier in Hamburg.
Ja, das ist die Union, die Millennium Tour wurden ja eins sozusagen und dann, im Knust, ja. Ja, dieses Mal spiele ich in Hamburg übel und gefährlich. Es wird übel und gefährlich, das kann man, sagt, wie der Name schon sagt. das war nicht so gut, war nicht so guter Spruch.
Ach, da wird eingeheizt.
Also, ja, es wird cool. Ja, ich versuche ähnlich wie auf dem Album, dass durch die Waage hält, also ruhige Songs und Knaller, ist geil. Ich hab doch mal diesen Rapper Hanseknaller aus Hamburg. Fand ich Hammer, guter Name.
Alles klar. Also, ihr wisst, wo ihr hingehen müsst im Oktober. Kauft euch Tickets.
Kauft Tickets, kauft auf die Schallplatte. Soll ich so eine Werbung machen? Ich glaube, am Ende ist es ein bisschen sketchy immer, aber kauft die Schallplatte.
Am 13. Oktober kommt das raus. Das Problem, dass immer irgendwas passiert. Ich sag schon mal danke für das Interview, Juse.
Ja, klar, gerne.
Hab mich sehr gefreut.
Ja, mich auch.
Tschüssi.
Bis dann, ciao.